Erklärungen an. Das eine ist, ist gut, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, denn wir werden, nachdem wir den Video gesehen haben, der den Text für heute Abend vorliest, werden wir immer wieder mal auf den Text Bezug nehmen. Und da ist es hilfreich, wenn ihr da in eure Bibeln gucken könnt. Das ist besonders wichtig für die im Livestream. Es ist uns bewusst geworden, dass letzten Mittwoch, wo wir zwei Videoclips hatten, dass der zweite Videoclip im Livestream nicht übertragen wurde. Da kam dann eine Nachricht von YouTube, dass aus Urheberrechtsgründen der Video nicht gezeigt werden kann. Das stimmt zwar nicht, YouTube weiß das nur nicht. Wir haben uns eine schriftliche Genehmigung geholt, dass wir das hier in der Gemeinde zeigen dürfen und dass wir das auch hier über Livestream zeigen dürfen. Aber bei YouTube, da gibt es irgendwelche Sicherheiten, und wenn da irgendwas gestreamt wird, was normalerweise ein Urheberrecht hat, dann wissen die das nicht, und sich da jetzt denen das zu erklären, das kann erfolgreich sein, das kann aber auch lange dauern. Also gerade für euch im Livestream ist es wichtig, dass ihr eure Bibeln dabei habt, denn wenn wir uns den Video hier angucken und falls der nicht übertragen wird, dann wäre es gut, wenn ihr den Text in der Zeit, wo ihr auf einen schwarzen Screen guckt, dann, wenn ihr den Text dann lesen könntet in der Zeit. Ja, das waren so zwei wichtige Sachen für heute Abend. Am vergangenen Mittwoch, da haben wir uns mit zwei Ankündigungen betreffs Schwangerschaften Ankündigung durch Engel betreffs Schwangerschaften beschäftigt. Das eine war die Ankündigung an Zacharias und damit auch an Elisabeth, dass sie ein Kind im Alter bekommen sollen. Und das war natürlich nur durch mehrere Wunder möglich. Und das andere war die Ankündigung an Maria, die Mutter Jesu, dass sie schwanger werden würde durch noch viel größere Wunder, nämlich die Inkarnation, die Menschwerdung Gottes und auch die Jungfrauengeburt. Am Ende des Abends letzte Woche hatten wir mehrere Wahrheiten zusammengefasst von dem Abend. Das eine war die Erinnerung, dass Leid nicht immer Folge persönlicher Schuld sein muss, sondern dass wir leiden auch, weil wir einfach in einer gefallenen Welt leben. Dann hatten wir eine Bestätigung, dass die Jungfrauengeburt ein mehrfach bezeugtes Wunder ist, dass wir glauben dürfen und dass auch auf dem Hintergrund, dass Gott nichts unmöglich ist. Also wenn wir an Gott glauben, dann glauben wir an einen allmächtigen Gott und ihm ist nichts unmöglich. Und das dritte war die Ermutigung, dass unsere Gebete, auch wenn sie lange Zeit nicht erhört zu werden scheinen, dass unsere Gebete bei Gott aufgehört und aufgehoben sind. Und dass zu seiner Zeit er zu seinem perfekten Zeitpunkt sich an unsere Gebete erinnert. Heute werden wir lesen, wie sich die erste Verheißung einer Geburt, die von Johannes dem Täufer, erfüllt. Und was wir eben da aus dem Text hören und lernen werden, es dreht sich da um die Verse, gerade für euch zu Hause, um die Verse Lukas 1, Vers 57 bis 80. Aber zuerst möchten wir nochmal beten. Lieber Herr, wir möchten dir danken für deine Liebe zu uns, für deine Gnade, für die Gnade der Freiheit, für die Liebe, die du uns bezeugt hast und erzeigt hast, dadurch, dass du Jesus gesandt hast, Herr, dass wir deine Kinder sein dürfen. Das, was für ein Vorrecht, dass wir uns Kinder des lebendigen Gottes nennen dürfen. Wir möchten dir danken, Herr, möchten dich bitten, dass du heute Abend zu unseren Herzen redest, Herr, sowohl wir, die wir hier uns treffen, wie auch die, die im Livestream sind. Herr, wir möchten dich bitten, dass du uns begegnest, Herr, und dass wir verändert und gestärkt aus diesem Abend hervorgehen. Amen. So, und jetzt schauen wir uns Lukas 1, 57 bis 80 an.
Für Elisabeth kam die Stunde der Geburt und sie brachte einen Sohn zur Welt. Als Nachbarn und Verwandte hörten, dass Gott so barmherzig mit ihr gewesen war, freuten sie sich mit ihr. Am 8. Tag nach der Geburt kamen sie zur Beschneidung des Kindes zusammen. Sie wollten es Zacharias nennen, so wie sein Vater. Doch Elisabeth widersprach: Nein, er soll Johannes heißen. Aber keiner in deiner Verwandtschaft trägt diesen Namen, wandten die anderen ein. Sie fragten den Vater durch Handzeichen: Wie soll dein Sohn heißen? Zacharias ließ sich eine Tafel geben und schrieb darauf: Sein Name ist Johannes. Darüber wunderten sich alle. Im selben Augenblick konnte Zacharias wieder sprechen und er fing an, Gott zu loben. Ehrfürchtiges Staunen ergriff alle, die in dieser Gegend wohnten. Und im ganzen Bergland von Judäa sprachen die Leute über das, was geschehen war. Nachdenklich fragten sie sich: Was wird aus diesem Kind noch werden? Denn es war offensichtlich, dass Gott etwas Besonderes mit ihm vorhatte. Zacharias, der Vater von Johannes, wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündete, was Gott ihm eingegeben hatte. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels. Er ist zu unserem Volk gekommen und hat es befreit. Er hat uns einen starken Retter geschickt, einen Nachkommen seines Dieners David. So hatte er es durch seine heiligen Propheten schon vor langer Zeit verkündet. Er wird uns vor unseren Feinden retten und aus der Hand aller Menschen, die uns hassen. Damit erweist er sich unseren Vorfahren gegenüber barmherzig und zeigt, dass er seinen heiligen Bund nicht vergessen hat, den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat. Darin sagt er ihm zu, dass er uns, seine Nachkommen, aus der Hand unserer Feinde befreit. Dann können wir ohne Furcht in seiner Gegenwart leben und ihm unser Leben lang dienen, als Menschen, die ihm gehören und seinen Willen tun. Und dich, mein Sohn, wird man einen Propheten des Höchsten nennen. Du wirst vor dem Herrn hergehen und ihm den Weg bahnen. Seinem Volk wirst du zeigen, dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird. Gott vergibt uns, weil seine Barmherzigkeit so groß ist. Aus der Höhe kommt das helle Morgenlicht zu uns, der verheißene Retter. Dieses Licht wird allen Menschen leuchten, die in Finsternis und Todesfurcht leben. Es wird uns auf den Weg des Friedens führen. Johannes wuchs heran und wurde zu einem verständigen und klugen Mann. Er zog sich in die Einsamkeit der Wüste zurück, bis zu dem Tag, an dem er öffentlich vor dem Volk. Für Elisabeth kam die Stunde der Geburt.
Ja, der letzte Satz war ein bisschen abgehackt, aber war eh der letzte Satz. So, manchmal dann lassen so visuelle Untermalungen, Videoclip oder PowerPoint-Bilder oder so, lassen uns den Text besser verstehen oder lassen ihn in irgendeiner Weise lebendig werden. Da fallen einem vielleicht Dinge auf, die einem sonst gar nicht so bewusst gewesen wären. Und auch hier im Video war vielleicht irgendwas drin, was euch zum ersten Mal aufgefallen ist oder was euch berührt hat oder was euch besonders angesprochen war. War da irgendwas im Video, wo ihr sagt, oh, das ist interessant oder war wichtig für mich? Ist halt manchmal so, wenn man über einen Text liest, dann, vor allen Dingen, wenn es ein bekannter Text ist, man liest da drüber und ja, man findet das auch toll. Wir finden das erbaulich und schön, was in der Bibel steht, auch wenn wir es 50 Mal gelesen haben. Aber wenn man dann sieht, wie das wirklich gewesen sein kann. Die Freude der Leute über die Geburt oder das Erstaunen über Zacharias. Dann wird einem doch nochmal lebendig, wie das ist, wenn Menschen sowas in der Praxis erleben. Ich möchte heute Abend zwei Schwerpunkte setzen. Vielleicht will Gott euch in einer ganz anderen, einer ganz anderen Sache ansprechen. Es kann durchaus sein, aber die beiden Schwerpunkte, die ich setzen möchte, ist auf der einen Seite Erfüllung und auf der anderen Seite Lobpreis. Weil ich denke, dass die beiden Dinge in besonderer Weise heute Abend im Text einen Schwerpunkt bilden. Wenn wir uns den Text nochmal ansehen und wenn wir darauf achten, dann werden wir merken, dass in dem, was wir gerade gesehen und gehört haben, eine ganze Reihe prophetischer Erfüllungen steckt. Ist euch da irgendwas aufgefallen schon, wo ihr sagen könntet, ja, das war eine davon? Also zumindest eine sollte eigentlich jedem aufgefallen sein. Ja, das ist eine Prophetie, die erfüllte sich dann aber später, ne, durch Jesus. Hier im Text heute, da also eine, die offensichtlich ist, die lesen wir in Vers 57, Lukas 1, Vers 57, wo es heißt, für Elisabeth aber erfüllte sich die Zeit, da sie gebären sollte, und sie gebar einen Sohn. Wieso ist das eine Erfüllung einer Prophetie? Weil, wie wir letzten Mittwoch gesehen haben, weil in Vers 13, letzten Mittwoch haben wir es gelesen, wir die Verheißung gehört haben, deine Frau Elisabeth wird einen Sohn gebären. Das erfüllte sich jetzt, ungefähr 9 Monate später. Dann haben wir eine weitere Erfüllung, Lukas 1, Vers 58. Da heißt es, und ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr seine Barmherzigkeit an ihr groß gemacht hatte. Und sie freuten sich mit ihr. Auch das ist eine Erfüllung von einer Prophezeiung, die wir letzten Mittwoch gelesen hatten, wo der Engel gesagt hatte, so wird es sein. Da hatten wir letzte Woche gelesen in Vers 14. Und er wird dir Freude und Frohlocken bereiten und viele werden sich über seine Geburt freuen. Finde ich interessant, selbst so eine Kleinigkeit, wo wir sagen würden, ja, das ist jetzt keine weltbewegende Sache. Die Freude über eine Geburt eines Sohnes war vorhergesagt, war prophezeit, hat sich hier erfüllt. Dann Vers 63, Lukas 1, 63. Und er forderte ein Täfelchen und schrieb die Worte, Johannes ist sein Name. Und sie verwunderten sich alle. Kommen wir gleich noch zu. Auch hier ist eine Erfüllung von oder Erfüllung eines Gebots. Der Zacharias kriegte von dem Engel gesagt, er soll Johannes heißen. Und er schreibt auf die Tafel, sein Name ist Johannes. Dann in Vers 64, die vorletzte, da heißt es, sofort aber wurde sein Mund geöffnet und seine Zunge wurde gelöst und er redete und lobte Gott. Selbst das ist die Erfüllung einer Prophetie, einer Verheißung. Denn der Engel hatte zu Zacharias gesagt in Vers 20, du wirst stumm sein und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird. Also an dem er Johannes geboren und benannt wird, ihm ein Name gegeben wird. Auch wieder eine Erfüllung. Lukas 1, Vers 80 ist die letzte, die wir in diesem Kapitel lesen. Das Kind aber wuchs und wurde stark im Geist. Und er war in der Wüste bis zum Tag seines Auftretens vor Israel. Hier haben wir, sagen wir so, wir haben den Beginn einer Erfüllung. Das war ja noch vor seinem Dienst, wo das gesagt wird. Das Kind wuchs und wurde stark im Geist. Und in den Versen 15 bis 17 hatten wir letzte Woche gelesen, denn er wird groß sein vor dem Herrn, Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und mit dem Heiligen Geist wird er erfüllt werden, schon von Mutterleib an. Vers 16, und viele von den Kindern Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, führen und er wird von ihm, vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, um die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Ja, und wir sehen hier in Vers 80, Kapitel 1, Vers 80, dass das anfängt sich zu erfüllen, wenn es heißt, das Kind aber wuchs und wurde stark im Geist. Ich fand das interessant, das einfach mal so durchzugehen, durch den Text zu gehen, mal zu suchen, wo sind Erfüllungen, wo Prophezeiungen oder Verheißungen erfüllt wurden und was man alles entdecken kann, wenn man mal einen Bibeltext nimmt und ihn mal so richtig durchkaut und sieht, was da alles drin steckt. Da steckt oft mehr drin, als wir sehen, wenn wir ihn einfach nur durchlesen, ohne darüber nachzudenken. Auch das ist ein Segen. Es ist besser als gar nichts. Aber manchmal tut es gut, so einen Text richtig zu bearbeiten, sich Fragen zu stellen und dabei kommt raus, dass der ganze Text voller Erfüllungen prophetischer Worte war. Und in Gottes Wort entdecken wir immer, wenn wir uns damit beschäftigen, wir entdecken immer etwas Schönes, etwas Hilfreiches und etwas Wichtiges. In Jeremia 33, Vers 3, das ist nach der Neuen Leben Bibel, da fordert Gott uns auf, ruf mich, dann will ich dir antworten und will dir gewaltige und unglaubliche Dinge zeigen, von denen du noch nie gehört hast. Schlachter übersetzt, die du nicht weißt. Ruf mich, dann will ich dir antworten und will dir gewaltige und unglaubliche Dinge zeigen, von denen du nichts weißt. Was für ein Wort, was für eine Verheißung Gottes, ihn anzurufen, und er wird uns Dinge zeigen, er wird uns die Augen öffnen. Er wird uns durch sein Wort ansprechen. Seht ihr, das Wort Gottes, ich sage das immer, hört sich ein bisschen abergläubig an, aber ich finde kein besseres Wort. Das Wort Gottes hat eine Magie, das Wort Gottes hat was Übernatürliches. Es spricht uns an, es tröstet uns, es stärkt uns, es erfüllt uns, es gibt uns Kraft, es gibt uns Aufträge. Es erfreut uns. Es richtet uns auf, es korrigiert uns. Und Gott will uns gewaltige und unglaubliche Dinge zeigen. Wir dürfen also Großes von Gott erwarten, wenn wir die Bibel zur Hand nehmen. Wenn wir darin lesen und wenn wir darüber nachdenken. Die großen Verheißungen Gottes erfüllen sich, die kleinen Verheißungen Gottes erfüllen sich. Gut, nicht immer zu der Zeit, wo wir uns das wünschen. Also wenn ich für was bete, dann wünsche ich mir eigentlich, dass der Herr nach seinem Wort die Gebete am besten gestern schon erhört hat. Da bin ich recht ungeduldig und möchte es schnell sehen. Und das macht Gott nicht immer so. Und im Nachhinein bin ich ihm auch dankbar, dass er meine Gebete nicht zu der Zeit erhört, wo ich mir das vorstelle, sondern zum richtigen, guten, perfekten Zeitpunkt. Und den kennt eben nur er. Gottes Zeitrahmen ist anders als unser. Aber er erfüllt sein Wort immer. Ich glaube, ich habe den Vers letzten Mittwoch schon zitiert. Gott ist nicht ein Mensch, dass er lügt. Noch ein Menschenkind, das ihn etwas gereut. Wenn er etwas sagt, dann tut er es auch. Und was er verspricht, das hält er gewiss. Gott ist zuverlässig. Was sonst ist zuverlässig? Ja, man sagt, gut, die Polizei, sagen andere, nee, bestimmt nicht. Ja, die Bank, ja, andere sagen, garantiert nicht. Das Rechtssystem, einige würden lachen, andere würden nicken. Bei Gott ist es anders. Gott ist zuverlässig. Was er verspricht, das hält er gewiss. Und das haben Menschen auch immer wieder gewusst und darauf ihre Nachfolge, ihren Glauben, ihre Gebete aufgebaut. Ich habe mal drei Beispiele rausgesucht. Da ist der Jakob, ist auf der Flucht vor Esau Richtung Haran ist er geflohen. Und er betet zu Gott, 1. Mose 32, und sagt, Gott, du hast gesagt. Und dann beruft er sich auf die Verheißung Gottes, weil er weiß, Gott kann nicht lügen. Oder der Mose. Der Mose, der hatte ja ein schweres Leben. Ne? Also zu verschiedenen Zeiten seines Lebens war es ein schweres Leben. Und er redet mit Gott und sagt zu Gott, du hast doch selbst gesagt. Und stellt sich auf die Verheißung Gottes. Oder der Salomo. Der Salomo sagt, halte doch, was du versprochen hast, als du sagtest. Salomo erinnert sich an das, was Gott gesagt hat, was Gott verheißen hat. Und dann hält er Gott fest daran und sagt, erfüll das doch, halte das doch. Und je besser wir Gottes Wort kennen, umso besser, umso mehr können wir uns auf die Verheißungen Gottes stellen und berufen. Warum? Weil wir sie plötzlich kennen, weil wir sie wissen. Wir wissen, wie Gott ist, wir wissen, wie wir besser beten können. Es hilft uns in allen möglichen Bereichen unseres Lebens. Und wir sehen, Gott erfüllt seine Verheißungen. Und das sehen wir sehr deutlich, diese ganzen Erfüllungen, die sehen wir sehr deutlich in der Geburt des Johannes. Gut, nächsten Mittwoch kommen wir zur Geburt Jesu, feiern wir Weihnachten ein bisschen verfrüht, aber wir werden auch da sehen, dass da viele, viele, viele Erfüllungen sind. Aber das ist ein Punkt heute Abend. Dann haben wir in dem Text gelesen und gesehen oder gehört, dass Johannes beschnitten wurde am achten Tag. Die jüdischen Babyjungen, die Jungs, die wurden beschnitten am achten Tag. Warum? Weil es das Gesetz so vorschrieb. Der achte Tag war festgesetzt als der Tag, an dem Jungen beschnitten werden sollten. Das war im Gesetz festgelegt. Nicht festgelegt war, dass an dem Tag auch der Name vergeben wurde. Das war eine Tradition. Und die hat man einfach damit verbunden. Es war auch Tradition, dass jüdische Jungen den Namen von irgendjemandem, meinetwegen den Vaternamen in diesem Fall, oder den Namen von irgendeinem wichtigen Verwandten bekommen würden. Und wir haben im Film gesehen, dass wollten eigentlich auch die Verwandten und die Nachbarn, die hatten erwartet, dieser Junge, der da geboren worden ist, der wird Zacharias heißen oder der wird irgendwie heißen wie einer der Verwandten von dieser Familie. Und bei der Namensgebung, das haben wir auch gesehen, es gab keinen Tumult, aber man übte Druck auf die Elisabeth aus. Die Elisabeth sagt, er soll Johannes heißen. Und alle anderen sagen, geht doch nicht. Ihr habt doch gar keinen Johannes in der Verwandtschaft. Und egal, was Elisabeth sagte, ging man zum Patriarchen des Hauses und das war der Zacharias. Und er war übrigens, haben etliche Ausleger geschrieben, dass er vermutlich nicht nur stumm war, sondern taubstumm. Denn sie machten Zeichensprache praktisch. Er konnte sie also konnte nicht nur reden, sondern er konnte sie auch nicht verstehen. Und dann gab man ihm diese Tafel und der Zacharias schrieb dann den Namen auf und dann war Ruhe. Und hier nochmal der Hinweis, was der Zacharias aufschrieb. Steht ein bisschen unterschiedlich in verschiedenen Übersetzungen, aber schlussendlich die Art und Weise, wie es formuliert ist, ist gleich. Er schreibt nicht auf, eigentlich wollten wir ihn Johannes nennen. Oder ich denke, wir werden ihn Johannes nennen. Das hat er nicht aufgeschrieben. Er macht eine endgültige Aussage, er heißt Johannes. Und wenn es das damals schon gegeben hätte, hätte er vielleicht noch Bass dahinter geschrieben. Er heißt Johannes. Keine Diskussion, er heißt Johannes. Am Anfang des Kapitels, haben wir letzte Woche gesehen, da war der Zacharias noch im Unglauben. Der Engel Gottes begegnet ihm, bringt ihm eine tolle Nachricht und Zacharias kann es nicht glauben. Und als Zeichen und wegen seinem Unglauben wird er stumm. Und seine Stummheit, die war tragisch und die war leidvoll. Ich musste so nachdenken, habe gedacht, Mann, da ist jetzt dieser alte Mann und er hat eine alte Frau und diese Frau wird im Alter schwanger mit dem ersten Kind. Was hat ein Ehepaar alles zu bereden, wenn es ums erste Kind geht? Da redet man 9 Monate darüber. Und man plant und man freut sich zusammen. Ja, das haben die beiden sicher auch gemacht. Aber es ging sicher ein guter Teil auch an ihnen vorbei, weil es einfach mühselig war. Die hatten keine Handys, wo sie sich gegenseitig WhatsApps zuschicken konnten. Die mussten, haben wir gesehen, die mussten alles aufschreiben. Und das war sicherlich eine schwere Zeit für den Zacharias. Aber wohin hat ihn diese schwere Zeit geführt? Zu Glauben und zu Gehorsam. Am Anfang des Kapitels sein Unglaube, am Ende des Kapitels sein Name ist Johannes. Glaube und Gehorsam war eine gewaltige Gotteserfahrung, die er hatte. Und seine Stimme kam zurück. Seine Stimme kam zurück. Habt ihr gesehen, wie, wir wissen natürlich nicht genau, wie es gewesen ist, aber so kann es gewesen sein. Der merkte, da tut sich was und fing plötzlich an, sich zu räuspern und zu reden und den Herrn zu preisen. Und alle, die drumherum standen, die denken, was ist denn jetzt los? Und fangen an, sich zu freuen. Die Nachbarn, so heißt es im Text, alle, die das sahen, ergriff Gottesfurcht. Sie fürchteten sich. Alle, die davon hörten, erstaunten. So, und das, was mich jetzt auch fasziniert an diesem Text, ist, dass die ersten Worte, die Zacharias sagt, sind nicht, Elisabeth, was können wir uns freuen? Oder gib mir mal den Jungen, ich will den auch mal halten. Oder irgendetwas in der Richtung. Die ersten Worte, die nach 9 Monaten aus dem Mund vom Zacharias kommen, ist Lobpreis. Oder wie man auch sagen könnte, die Erstlingsfrucht der Lippen. Nachdem er fast ein Jahr stumm war, kann man von der Erstlingsfrucht reden. Die Erstlingsfrucht der Lippen ist Lobpreis. Und den Lobpreis, den möchte ich nochmal lesen und sehen, was wir daraus lernen können. Wenn ihr mitlesen möchtet, das sind die Verse 67 bis 75. Und ich lese nach der Schlachter. Und sein Vater Zacharias wurde mit Heiligem Geist erfüllt, weissagte und sprach, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils in dem Haus seines Knechtes Davids. Wie er verheißen hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, die von alters her waren. Errettung von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, um Barmherzigkeit zu erweisen an unseren Vätern und zu gedenken an seinen heiligen Bund, an den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat, uns zu geben, dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde ihm dienten ohne Furcht, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle Tage unseres Lebens. Eingeleitet wird diese Erstlingsfrucht der Lippen, wird dieser Lobpreis in Vers 67, wo es heißt, Zacharias wurde mit Heiligem Geist erfüllt und weissagte. Das ist nicht unbedeutend, dass das da steht, denn nach dem letzten Prophet im Alten Testament, vor der Geburt Jesu, der letzte Prophet war der Maleachi gewesen. Und dann war 400 Jahre Ruhe. 400 Jahre kein Prophet, der auf der Bühne erschienen wäre und hätte dem Volk Gottes Wort gesagt. Da waren keine weiteren Gottesoffenbarungen, wie sie sonst im Alten Testament gewöhnlich waren. Jetzt in Lukas 1, da spricht Gott plötzlich wieder. Wir haben letzte Woche gelesen, er redet durch seinen Engel Gabriel. Zweimal, einmal zum Zacharias, einmal zur Maria. Zwischendurch, lesen wir nicht im Lukas, aber lesen wir in Matthäus, zwischendurch sendet er seinen Engel auch noch zu Josef. Gott beginnt wieder zu reden. Und dann redet Elisabeth prophetisch. Wir erinnern uns, der Lobpreis der Elisabeth, als Maria ihn besucht. Sie nennt das Kind, was in Maria heranwächst, ihren Herrn. Prophetisches Reden Gottes. Dann haben wir vom prophetischen Lobpreis der Maria gelesen. Und jetzt heißt es, dass Zacharias weissagt, prophezeit. Auf vielfältige Weise beginnt Gott nach 400 Jahren wieder sich zu offenbaren und zu den Menschen zu reden in ganz besonderer Weise. Und hier in den Worten des Zacharias, was steht im Mittelpunkt? Das Lob Gottes steht im Mittelpunkt. Und wenn man fragen würde, und genauer gesagt, ich lege euch die Antwort in den Mund, wer steht im Mittelpunkt? Jesus steht im Mittelpunkt. Darum geht es in seinem Lob hier. Egal, durch wen Gott redet, oder wer für Gott redet, oder mit wem Gott redet, es geht immer um Jesus. Als er den Engel sandte zu Zacharias, war es die Ankündigung des Vorläufers, des Herolds Jesu. Als er mit Maria redet, da ist es die Ankündigung der Geburt des Sohnes Gottes. Elisabeth preist den Herrn, also das Baby, das in Maria heranwächst, als meinen Herrn. Und auch hier bei Zacharias, das zentrale, das verbindende Thema im Lobpreis von Ihnen allen und im Reden Gottes ist Jesus, ist immer Jesus. Also im Lobpreis des Zacharias geht es zunächst nicht um irgendeine Dankbarkeit. Ich bin sicher, möchte sagen, da lege ich meine Hand für ins Feuer, dass der Zacharias voll war mit Dank. Er hatte seine Stimme immerhin zurück und hat ein gesundes Kind im Alter gekriegt. Und seine Frau hat es überlebt. Also der muss einen Haufen Gründe gehabt haben, dankbar gewesen zu sein. Aber das Erste, was aus dem Mund von Zacharias hervorkommt, ist prophetischer Lobpreis, der sich voll und ganz um Jesus dreht. Von ihm, um ihn geht's. Zacharias preist die Menschwerdung Gottes, wenn er zum Beispiel sagt, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht. Wie hat Gott sein Volk besucht? Indem er in Jesus Mensch wurde. Er preist Jesus. Er preist Gott für die starke Rettung. Wenn er hier weiß jetzt nicht genau, welcher Vers es ist, wenn er hier vom Horn des Heils redet, dann bedeutet das Wort Horn, ist ein biblischer Ausdruck für Stärke. Vom Horn des Heils, von der Stärke des Heils. Ein starkes Heil ist der Gott, der Israel aufrichtet. Sünde ist fesselnd. Sünde ist blendend und verblendend. Und das ist uns oftmals gar nicht so bewusst, dass das so ist. Wir sündigen, wir beten um Vergebung, manchmal eher routinemäßig, manchmal dann tut uns die Sünde noch nicht mal so richtig leid, aber wir wissen, es war falsch. Wir beten um Vergebung, gerade so, als ob man ja, auf der Küchentischdecke Kaffee verschüttet hat und nimmt halt einen Zeber und wischt es weg. Ja, wisch halt meine Sünde weg. Sünde aber ist heftig. Sünde ist schlimm, ein tödliches Ding. Und Zacharias hat das begriffen und er preist den Herrn für seine mächtige Errettung, das Horn meines Heils, für die mächtige Errettung, die er schenkt. Ich habe bei David Guzik eine Zusammenfassung gefunden, die aus diesem ersten Teil des Lobes herausarbeitet, wofür er den Herrn preist. Vers 69, Jesus ist das Horn unseres Heils. Er ist unser mächtiger Heiland. Jesus, unser mächtiger Heiland. Vers 71, Jesus ist unser Retter von unseren Feinden. Hast du Feinde? Die müssen nicht zweibeinig sein. Die können auch in einer anderen Form auftauchen. Jesus ist unser Retter von unseren Feinden. Jesus ist es, der uns die verheißene Gnade bringt. Die Gnade gibt's sonst nicht. Die gibt's in Jesus. Jesus ist es, der, Vers 72, der sich an seinen heiligen Bund erinnert. Menschen vergessen, Jesus vergisst nicht. Oder 74, Jesus ist es, der uns befähigt, ihm ohne Furcht zu dienen. Schaut euch andere Religionen an. Da ist in dem Gottesdienst anderer Religionen ist Furcht, ist Angst. In verschiedener Weise. Entweder Angst vor dem Gott oder den Göttern oder den Götzen, die sie anbeten. Oder Angst vor der Unsicherheit oder Angst vor der Zukunft. Da ist immer diese negativ besetzte Furcht. Jesus ist es, der uns befähigt, ohne Furcht, mit positiv besetzter Furcht, Ehrfurcht, ihm zu dienen. Das tut nur unser Gott. Und diesen Gott, diesen Jesus, den Preis der Zacharias hier. Lobpreis beginnt und ist erfüllt mit Lob Jesu. Es muss um Jesus gehen, in christlichem Lobpreis. Und erst nachdem Zacharias Jesus als Retter erhoben und gepriesen hat, erst dann kommt er im zweiten Teil seiner Worte dazu, dass er über seinen Sohn redet. Und auch da eine Aufzählung, eine Zusammenfassung über die Weissagungen, die er über seinen Sohn ausspricht. Vers 76, er soll Prophet des Höchsten genannt werden. Er war der Vorläufer Jesu. Er war ein Sprachrohr für Gott. Vers 76, er sollte Wegbereiter für Jesus werden. Und das hatte der Prophet Jesaja im Alten Testament schon angekündigt. Johannes der Täufer ist die Erfüllung der ersten Verse in Jesaja 40. Die Stimme in der Wüste, die ruft, bereitet dem Herrn den Weg, macht eben die Bahn dessen, der da kommt. Vers 77. Johannes sollte das Volk lehren und Erkenntnis des Heils vermitteln. Und was lesen wir später? Die ganze Gegend kam raus zu ihm an Jordan, wurde da auch ein bisschen eingeblendet, und ließ sich taufen. Das ist genau das, was der Zacharias hier über seinen Sohn durch den Heiligen Geist ausspricht. Und Vers 78, Johannes würde vom Kommen des Lichts des Himmels reden. Des Lichts, das für alle Menschen Frieden bringen kann. Und für alle Menschen leuchtet. Und genau das hatte Johannes getan. Hat von Jesus gesprochen als dem Licht, das die Menschen erleuchtet. Und wieder wird deutlich, dass Weissagung, dass prophetische Rede sich nicht um irgendwas dreht. Weissagung, prophetische Rede, prophetischer Lobpreis dreht sich um Jesus. Andernfalls ist es vielleicht schöne Rede oder schönes Singen oder schönes Predigen oder was auch immer. Aber es ist nicht das, was biblisches Reden, biblische Prophetie, biblischer Lobpreis ist. Auch in den Worten des Zacharias über seinen Sohn ging es um Jesus. Lasst uns die beiden Schwerpunkte für heute Abend mitnehmen. Das eine, das war Gottes Verheißung, erfüllen sich. Erfüllen sich immer. Wir dürfen sogar, und wir sind ermutigt dazu, Gottes Verheißungen im Gebet zu zitieren und zu sagen, Gott, du hast gesagt. Und das zweite, Lobpreis beginnt und endet mit Jesus. Er ist Inhalt unseres Redens, Inhalt unseres Lobpreises, Zentrum unseres Lobes und überhaupt unseres Lebens. Wenn wir mit Menschen über unseren Glauben reden, gehört ja auch dazu. Wenn wir mit Menschen über unseren Glauben reden, dann reden wir, gut, wir reden über Gott, aber wir wollen nicht allgemein über Gott reden und ihnen Gott bezeugen. Warum? Weil wenn ich mit einem Moslem zum Beispiel über Gott rede, dann meine ich den Gott der Bibel und er meint den Gott des Islam, den Gott des Koran. In Johannes 12, Vers 45 sagt Jesus, wer mich sieht, sieht den Vater. Und noch deutlicher sagt es Johannes 1, Vers 18, wo es heißt, kein Mensch hat Gott jemals gesehen. Doch sein einziger Sohn, der selbst Gott ist und in enger Gemeinschaft mit dem Vater lebt, hat ihn uns gezeigt. Ich weiß nicht, ob es Thomas war oder Philippus. Einer sagte mal zu Jesus, Herr, zeig uns den Vater. Und Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wenn wir mit anderen über Gott reden, über ihr Heil reden, über unseren Glauben reden, dann reden wir über Jesus. Weil Jesus ist das Zentrum unseres Redens und unseres Lobpreises. Ist das Horn unseres Heils, befreit uns von unseren Feinden, hat uns himmlische Gnade gebracht und uns eingeladen, ihm mit Freuden zu dienen. Zwei ganz wichtige und schöne Themen heute Abend. Lass uns noch beten. Treuer Herr, wir möchten dir danken, dass du ein liebevoller, ein guter, ein anbetungswürdiger Gott bist. Wir möchten dir danken, dass du uns eine Bibel voller Verheißungen gegeben hast. Und wir möchten dein Wort gerne so viel besser verstehen, so viel mehr davon in unseren Herzen tragen, ja, damit es unseren Glauben stärkt. Denn der Glaube kommt aus deinem Wort. Wir möchten dir danken, Herr, für die Verheißungen. Und wir möchten dich bitten, hilf uns, uns auf die Verheißungen zu stellen und sie zu beanspruchen, wenn wir mit unseren Anliegen und mit unserem Lobpreis vor dich kommen. Wir danken dir, dass alle Verheißungen Ja und Amen sind in dir, Herr Jesus. Und wir möchten dir auch unseren Lobpreis bringen. Auch jetzt, Herr, es soll um dich gehen. Wir wollen dich besingen. Wir wollen dir Freude machen. Wir wollen uns durch die Lieder vor Augen halten, wer du bist und wie du bist. Und ermutigt werden, Herr, durch dein Wesen und deinen Charakter. Herr, wir danken dir, dass du zuverlässig und treu bist. Alle Zeit. Amen.